Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Mein Name ist Katrin Wolf.
Und ich bin Jutta Lehnert.
Ich freue mich sehr, dass wir heute ein sehr spannendes Thema behandeln dürfen und das ist Schuld. Jutta, wir wissen, du bist Theologin und ich bin überhaupt nicht christlich geprägt und manchmal bin ich ein bisschen froh, wenn es um dieses Thema Schuld geht, weil ich habe das Gefühl, in der Kirche spielt Schuld eine Riesenrolle und greift irgendwie auch wie so ein Monster in viele Menschen, die in der Kirche geprägt worden sind, oder?
Der Eindruck ist richtig. Aber wenn wir über Schuld reden, reden wir auch gleichzeitig über Verzeihen. Also wir müssen das beides, glaube ich, zusammen sehen. Nicht also nur über Schuld sprechen, das würde doch, glaube ich, zu sehr runterziehen. Aber der Eindruck stimmt natürlich, dass in der Kirche, in den Traditionen, in der theologischen Tradition der Kirche, die Schuld überbewertet und überbetont wurde. Selbstverständlich ist es so, dass alle Menschen irgendwann schuldig werden. Es gibt keinen Menschen, der nicht das Verzeihen nötig hätte, weil er einen schweren Fehler gemacht hat oder sogar wirklich absichtlich Böses getan hat. Das gibt es, das gehört zum Menschsein. Schuldig werden gehört zum Menschsein dazu.
Letztendlich gehört es doch zur Freiheit, weil wenn ich handle, dann passieren auch Fehler. Und in diesen Fehlern ist dann ja zum Teil auch die Schuld begründet.
Ja, schon in der vorchristlichen Tradition, also in der Zeit des Animismus, also ich sag jetzt mal Steinzeit, hatten die Menschen das Gefühl, wenn sie ein Tier töten mussten, um an Fleisch zu kommen. Und man kannte ja zunächst mal vor allen Dingen Fleisch als Nahrung. Erst später kam ja der Ackerbau dazu. Dann hat man sich schuldig gefühlt und hat dem Geist des Tieres geopfert oder dem Tier gedankt, dass es sein Leben hergibt, um mich zu ernähren. Also da Schuld, dass man lebt und Essen braucht, dass man etwas anderes, jemand anderem etwas wegnimmt oder sogar sein Leben nehmen muss, um zu leben. Das ist ein ganz altes Gefühl, ein ganz alter Eindruck. Der ist nicht nur biblisch oder christlich geprägt.
Oh, das finde ich jetzt aber mega spannend, weil ich habe mich wirklich schon so oft gefragt, also gerade dieses Beispiel, warum, also ich habe es dann für mich selber so formuliert, hat Gott quasi es so gemacht, dass wir Tiere essen? Also ich meine, man kann sich entscheiden, das nicht zu tun, aber der Mensch erstmal als Allesfresser, weil damit laden wir eigentlich schon, wir kommen auf die Welt und laden schon Schuld auf uns.
Ja, so kann man das natürlich sagen, aber Schuld, ich meine, das wird direkt so ein schweres, gewichtiges Wort. Selbst die Indianer, die Ursprungsbevölkerung, haben dann aus Stroh kleine Tiere gebastelt und haben diese als Verehrungsobjekte aufgestellt, damit der Geist des getöteten Bisons in dieses Tier fahren kann. Also eine Geste der Dankbarkeit, das war natürlich sozusagen ein um Verzeihung bitten. Hier hängt auch schuldig werden müssen, weil man leben muss, weil man essen muss. Und die Verzeihung zu erbitten, das ist in diesem schönen Brauch erhalten. Also es ist einfach eine Grundkonstante des Menschlichen. So ist es.
Und wenn wir jetzt in die Bibel schauen, wir haben ja gesagt, wir wollen da eben auch Antworten suchen. Du hast eben schon gesagt, Schuld und Verzeihen, das geht auch immer Hand in Hand. Gibt es in der Bibel Sünden, die nicht verziehen werden, wo es heißt, da ist einfach das Maß überschritten?
Es gibt zwei Stellen in den Evangelien, wo sehr deutlich wird, dass man hier nicht glauben kann, dass Gott das verzeiht. Die eine Sünde heißt, die Sünde wider den Heiligen Geist. Das ist schwer zu verstehen, aber ich glaube, es ist einfach, dass man nicht mehr auf Gott setzen will, dass man Gott aus seinem Leben bewusst verbannen will, ja. Dass man also leben will, als gäbe es Gott und seine Weisungen nicht.
Dass man sich quasi auch größer und mächtiger fühlt.
Ja, dass man sich an die Stelle Gottes setzt. Also ich glaube, das ist mit dieser Sünde wider den Heiligen Geist gemeint. Die zweite Sünde, die steht im Matthäusevangelium, da geht es darum, dass Erwachsene sich an Kindern vergreifen. Also, und da heißt es, wer das tut, dem gehört ein Mühlstein an den Hals gebunden und er gehört ins tiefste Meer geworfen. Also hier ist, das ist praktisch ja wie ein Todesurteil, eine unverzeihliche Sünde, sich an Kindern zu vergehen. Also das ist interessant zu hören, dass hier die Bibel einen sehr, sehr klaren Blick hat auf die Schwere dieser, dieser bösen Tat.
Ja, ja. Umso unfassbarer, dass es dann genau in der Kirche so vielfach zu Missbrauch kommt. Aber bleiben wir noch mal bei dem Thema Schuld und Verzeihen. Denn, also wie gesagt, ich bin nicht christlich sozialisiert. Und für mich ist dieses, zur Beichte gehen zu können und dann wird mir meine Schuld erlassen, ich find's eine prima Idee. Also es ist irgendwie, letztendlich kann ich auch so ein bisschen etwas von meiner Verantwortung vielleicht teilen oder sogar abgeben, wenn mir diese Schuld erlassen wird. Oder ist es sogar die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld und eine gute Reflexion vielleicht?
Also es ist kein einfacher Mechanismus und es ist auch wahrscheinlich verkommen. Dieses Sakrament ist wahrscheinlich auch in vielen Fehlformen in der Kirche anzutreffen. Im Grunde genommen geht es darum, für sich zu reflektieren, wo ich gefehlt habe. Also das vor mir selber zuzugeben, das vor Gott zuzugeben und dann Reue zu erwecken. Das Wort Reue ist ganz altmodisch. Es heißt ein tiefes Bedauern darüber. Also das Bedauern soll so groß werden, dass ich das wieder gut machen will. Also die Kirche hat dafür das Wort Buße. Das ist ein schrecklich altmodisches Wort. Aber es geht einfach darum zu sagen, das habe ich wirklich bewusst falsch gemacht. Und habe, jetzt will ich eine große Wiedergutmachung leisten. Es ist kein einfacher Mechanismus. Wie gesagt, es ist mittlerweile wirklich verkommen und wurde auch benutzt, um Menschen Schuldgefühle einzureden. Im Grunde genommen geht es aber, wenn man Matthäus-Evangelium liest, eigentlich gibt es einen anderen Weg, den ich für besser finde. Der ist in der Bibel beschrieben, der heißt, wenn du Streit hast, einen Konflikt mit deinem Bruder, komm nicht zu mir, bevor du zum Altar Gottes trittst. Geh hin zu deinem Bruder und versöhne dich zuerst mit ihm und dann komm zu mir. Also hier ist das Verzeihen und Vergeben nicht einfach auf Gott projiziert und wird von Gott erwartet, sondern es ist erstmal eine Leistung, die man selber bringen muss, eine Versöhnungsarbeit, die man selber leisten muss. Und die Anstrengung, jemandem zu sagen, auf jemanden zuzugehen, zu sagen, das habe ich, war nicht gut von mir. Kannst du mir verzeihen? Das ist da eigentlich die Vorbedingung, dass man dann zu Gott kommen kann. Das halte ich für den deutlicheren Weg.
Ja, eine wunderbare Geschichte. Und vor allen Dingen gibt es mir den Mut, weil ich habe oft das Gefühl, es ist für Menschen doch sehr schwer zu lernen oder auch wirklich sich selber ins Wachsen zu bringen. Und ich finde, in dieser Reflexion, glaube ich, wenn man dann wirklich tief in die Reue geht, also ich kann mich zum Beispiel irgendwie an Situationen erinnern, wo es mir selber so ging, wo ich mein Verhalten ganz schlimm fand und das sehr dann reflektiert habe und tatsächlich, glaube ich, daraus die Kraft gezogen habe, auch etwas in mir zu verändern und einen neuen Weg zu gehen. Und das ist ja letztendlich das, glaube ich, auch, wo Gott auch Freude an Menschen hat, wenn wir das schaffen. Es gibt ja auch diese Geschichte, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Ja, das ist eine Begegnung, die wird im Johannesevangelium erzählt. Da bringen sie, wer auch immer, eine Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben. Und nach jüdischem Gesetz damals in der Antike soll diese Frau gesteinigt werden.
Also gesteinigt werden heißt
sie wird so lange mit Stein, sie wird in den Sand eingegraben, also tief in den Sand eingegraben, sodass sie nicht weglaufen kann und sich kaum bewegen kann. Und dann werfen Männer, die zwei Zeugen, die sie gebracht haben, müssen die ersten Steine werfen, ja, damit sie wirklich für ihre Zeugenschaft eintreten. So gilt das Gesetz. Und dann wird so lange mit Steinen auf sie geworfen, bis sie tot ist. Das ist eine gruselige, aber das gibt's in unserer Welt heute auch noch. Also in Ländern wird das gelegentlich noch praktiziert, was ich ganz fürchterlich finde. Das Interessante ist an dieser Geschichte, zum Ehebruch gehören ja immer zwei bekanntlicherweise. Und der Mann, der den Ehebruch begangen, ist nicht in der Geschichte nicht erwähnt.
Ja.
Nur die Frau soll bestraft werden. Und Jesus scheint das etwas suspekt zu sein. Und sie bringen sie extra zu ihm. und wollen sehen, er, der ja als der große, großmütige und großzügige Mensch schon bekannt ist, wollen sehen, was er jetzt macht. Mhm. Und er lässt sich überhaupt nicht stören. Er schreibt mit dem Finger in den Sand. Einfach das einzige Mal, wovon Jesus überhaupt erwähnt ist, dass er was geschrieben hat, schreibt er mit dem Finger in den Sand. Und dann guckt er auf und dann sieht er sie und sagt, was hast du getan? Und sie nickt und sie sagt, deine Schuld sei dir vergeben. Und da sagt er vorher noch, wer werfe den ersten Stein auf sie.
Wer ohne Schuld ist.
Ja, weil das gibt es nicht, dass ein Mensch ohne Schuld ist. Ja, er sagt, wenn ihr euch ohne Schuld fühlt, dann könnt ihr ja anfangen, sie jetzt zu steinigen. Und da spürt man, wie schief die ganze Sache, wie das gelaufen ist. Vielleicht haben sie ihr eine Falle gestellt oder was auch immer. Jedenfalls gehen sie betreten, einer nach dem anderen weg, ganz still und keine. Und dann sagt er zu ihr, geh, deine Sünde ist dir verziehen. Und das ist eine Geschichte, man spürt, dass der Jesus also gemerkt hat, hier ist was ganz schräg gelaufen. Hier wird wahrscheinlich eine Frau auch, hinters Licht geführt, sage ich jetzt.
Ja, aber würdest du auch sagen, dass es, also ich meine, wir haben ja oft auch, finde ich, so Situationen in Gruppen oder, also dass Menschen schnell damit unterwegs sind, anderem die Schuld zu geben oder es dann einfach vielleicht auch ganz bequem finden oder gerade wenn sich dann so eine Gruppendynamik entwickelt gegen einen, ist der Einzelne da nicht einfach auch gefragt, dann nach sich selbst zu schauen, bevor man anderen die Schuld in die Schuhe schiebt?
Ja, natürlich, das wäre eine oder Mitbeteiligung, also Mittäterschaft haben wir ja auch. Oder zulassen ist ja auch schon Mitschuld, wenn ich bestimmte Dinge einfach geschehen lasse und wehre nicht. Also es gibt viele Formen der Mittäterschaft, die wir kaum noch bemerken. Wir lassen einfach zu. Wir lassen uns zu viel gefallen. Wir lassen einfach Dinge zu. Aber ich möchte auf eine sprachliche Sache hinweisen, die in unserer Gesellschaft ja auch üblich ist. Wir sagen zu leicht Entschuldigung, bitte. Also Entschuldigung kann ich sagen, wenn ich jemand gerade am Bahnhof, wenn viele Leute laufen, habe jemand angerempelt und wollte, Entschuldigung. Aber es gab jetzt gerade beim Missbrauch, habe ich öfter von Bischöfen gehört, sie sagen Entschuldigung. Das kann man nicht. Man kann sich nicht entschuldigen bei schweren Dingen, sondern man muss sagen, ich bitte um Verzeihung, weil wir schuldig geworden sind. Also einfach Entschuldigung, sich zu entschuldigen, das wird zu oft zu leichtfüßig benutzt. Also man müsste sprachlich da etwas sensibler und etwas genauer sein, denn das schmerzt Opfer, wenn einfach jemand sagt, wir entschuldigen uns. Das geht nicht. Man kann sich in bestimmten Dingen nicht sich selbst entschuldigen, sondern ich muss dann denjenigen, der gelitten hat, um Verzeihung bitten.
Und du hast ja eingangs gesagt, dass Schuld und Verzeihen immer quasi zusammengehört. Wenn ich jetzt selber auch Opfer geworden bin, weil mich jemand zum Beispiel gerempelt hat auf dem Bahnhof. Also ich meine jetzt nicht die ganz schlimmen Sünden, aber dieses irgendwie, also das ist ja, oder ne, war einfach unachtsam gegen mich. Ist es da nicht auch ein guter Weg, zu versuchen, in diese Verzeihung zu kommen? Denn ich kann natürlich dann auch in meiner Empörung und in meiner Wut bleiben. Warum hat der mich geschubst oder warum? Aber wenn ich es schaffe, in dem Moment zu verzeihen, ist es doch eigentlich auch etwas, wo ich ja in so eine Leichtigkeit vielleicht komme und eher in die Liebe zum anderen Menschen, als in dieser Wut hängen zu bleiben.
Ja, bei so kleinen Dingen ist das natürlich keine Frage. Also da ist ein Verzeihen, sag mal, wir sind geschenkt oder wir nicken und gut ist. Bei großen Dingen ist das Verzeihen lernen, hängt damit zusammen, ob derjenige, der den Schaden verursacht hat, einsichtig ist, Schuld zugeben kann, seinen Anteil benennen kann. Es genügt nicht, dann einfach zu sagen, wir haben Schuld auf uns geladen. Die Schuld muss benannt werden. Die Folgen müssen gesehen und anerkannt werden. Das ist eine schwere, aber die dürfen Opfer einfordern. Mhm. Sonst wird das, was geschehen ist, in den Folgen und im Gewicht nicht anerkannt. Also ich muss bei demjenigen, der um Verzeihung bittet, spüren, dass dieses Verzeihen wirklich ernst gemeint ist, dadurch, dass ich wirklich sagen kann, was war es denn, wo war denn mein Fehler und warum war dieser Fehler? Das ist zentral.
Ein Riesenthema. Wir müssen leider schließen hier an dieser Stelle, aber wir werden noch über ein anderes großes Thema sprechen und das ist Erinnern. Also ich bin sehr gespannt und freue mich und liebe Jutta und alle anderen, bis dahin bleiben wir neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.